Petrus, Jakobus, Johannes, kommt ihr mal bitte mit.
Und Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen Berg, nur sie allein. Und da wurde er vor ihnen verklärt. Seine Kleider wurden so hell, so weiß, wie sie ein Bleicher auf Erden gar nicht weiß machen kann. Es strahlte förmlich um ihn, nein, er strahlte so hell, so herrlich, so heilig, himmlisch. Und dann war Jesus auf einmal nicht mehr alleine. Zwei andere waren bei ihm, Mose und Elia, erschienen ihnen und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an zu reden und sagte zu Jesus: Herr, hier ist es gut. Hier ist es gut für uns zu sein. Hier wollen wir Hütten bauen. Drei Hütten, eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Er war ganz verstört, ganz durcheinander. Er wusste gar nicht richtig, was er da sagt. Und dann kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme kam aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie sich wieder um sich blickten, da sahen sie niemand als Jesus allein. Ganz normal, wie vorher. Und dann gingen sie vom Berge wieder herab. Und als sie miteinander herabgingen, da sagte Jesus zu ihnen, dass sie niemandem etwas davon sagen sollten, was sie da gerade gesehen hatten, bis er auferstanden sei von den Toten. Das Wort ging ihnen nach. Und sie fragten sich untereinander, was ist das, was soll das, Auferstehen von den Toten? Und dann waren sie am Fuße des Berges. Und schon von Weitem sahen sie die anderen Jünger, die zurückgeblieben waren, und eine Menge, eine Menschentraube um sich herum, eindeutig auch Schriftgelehrte. Und sie stritten mit ihm. Eben noch der Himmel auf Erden. Und jetzt wieder das. Sie stritten. Und als die Leute Jesus sahen, kommen sahen, da ging ein Ruck durch die Menge. Und alle liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte seine Jünger: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Wo er ihn erwischt, da reißt er ihn. Und er fällt zu Boden, er hat Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen, ist ganz starr und zittert. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Aber sie konnten es nicht. Jesus sah sie an. Alle. Seine Jünger, die Schriftgelehrten, die Leute aus der Menge, den Vater oder ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich das hier so ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, den Jungen. Und sogleich, als der Geist Jesus sah, da riss er ihn wieder. Heftig. Er fiel auf die Erde, er wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund, war ganz starr und knirschte mit den Zähnen. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das so widerfährt? Und der Vater sprach, von Kindheit an. Und oft hat er ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen. Man hat das Gefühl, da will ihn jemand umbringen. Wenn du aber etwas kannst, wenn du etwas kannst, bitte, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und da schrie der Vater des Kindes, ich glaube doch, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass da immer mehr Leute zusammenliefen, da bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nie wieder in ihn hinein. Da schrie er und riss den Jungen sehr und fuhr aus. Und der Junge lag da wie tot. So dass die Menge sagte, oh, er ist tot. Jesus aber ergriff den Jungen bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Lebendig. Als sie dann heimkamen, Jesus und seine Jünger, da fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts heil werden, als durch Beten.
Gnade sei mit euch. Und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe gläubige und ungläubige Gemeinde. Ich will Ihnen auch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem Sonnenmädchen. Sie bringt die Sonne. Sie bringt die Sonne für Tokio, denn in Tokio ist Dauerregen. Aber sie, Hina heißt sie. Sie bringt die Sonne, weil sie die wunderbare, die einzigartige Gabe hat, durch Gebet punktuell Sonne scheinen zu lassen. Ihre Gabe, wie sollte es anders sein, wird per Online-Dienst gebucht. Man kann die Sonne buchen, indem man Hina bucht. Und erzählt wird diese Geschichte in einem Anime-Film. Für die etwas Älteren unter uns, ein Anime-Film ist so etwas wie Heidi in Zeichentrick, nur noch viel zeichentrickhafter und noch viel bunter und noch viel vielfältiger und noch viel schöner. Der Renner unter bestimmten Teenagern. Es ist ein märchenhaftes Abenteuer von diesem Sonnenmädchen. Es ist eine Geschichte mit Herz, die keine Angst hat, dieses Herz auch zu zeigen. Vielleicht ist die Geschichte ein Tick zu romantisch, vielleicht ist sie ein Tick zu dramatisch, aber so ist das mit Geschichten. Das dürfen sie sein, ein Tick zu. Nur die Wahrheit, die da drin steckt, die hat es in sich. Es ist die Wahrheit darüber, wie es weitergeht nach Wettermanipulationen. Und es ist die Wahrheit über Einsamkeit in solchen riesigen, entfremdeten Gesellschaften und Städten wie Tokio. Es ist die Wahrheit über das Geheimnis der Liebe. Und es wird erzählt in Bildern und Farben und Liedern, in Gestalten und Emotionen, wie Glaube, wie Liebe, wie Hoffnung irgendwo zwischen tragisch und unbekümmert, wie sie da wachsen können und wie sie gefährdet sind. Und es wird ganz berührend erzählt, denn wir leben von solchen berührenden Geschichten. Wir leben von diesen berührenden Erzählungen viel mehr, als wir von Ratio, von Regelwerk oder Rechnungen des Alltags leben. Ja, und dann gibt es neben den Erzählungen die Losungen. Die sind kurz und dicht. Hin und wieder schon fast wie eine Formel. Sie sind wie auf eine Formel gepresst und sie drohen dann, die ganze schöne Weite der Erzählung zu verlieren. Ich habe einen kleinen Vorbehalt gegenüber allem, was so formelhaft daherkommt. Wo das, was wir mit Gott erleben und erfahren, was uns freut und was uns staunen lässt und was uns auch manchmal verwirrt, wo das einfach so verformelt wird, dort könnte das Entscheidende vielleicht verloren gehen. Da ist der Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist so ein Satz, der fast ins Formelhafte gebracht ist. Wenn er dann so eine Jahreslosung wird und wenn er auf Plakate gedruckt wird und auf Schlüsselanhänger und auf Socken. Sicher, wir können hier und da Glaubenssätze wie eine Notration in der Tasche haben und dann stehen sie einem plötzlich vor dem inneren Auge, wenn es nötig ist. Aber noch besser als solche Notrationen, das sind doch die erzählten Glaubensgeschichten. Das erzählte Wunder, die erzählte Begegnung. Diese Erzählung, die haben mich als Kind, sie haben mich da schon selber geborgen. Und als Jugendliche haben sie mich hin und wieder geärgert. Und sie blieben mir dann doch wieder auch fremd. Und dann, als ich älter wurde, war ich dankbar dafür, dass ich erzählen konnte, meinen Patenkindern und meinen Kindern. Im Erzählen lernen, das musste ich auch erst wieder lernen und wollte ich lernen, habe ich auch mich selbst wieder neu als Gotteskind kennengelernt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Tja, das mit dem Unglauben ist mir ein bisschen unsympathisch. Das sind mir Wörter mit un ohnehin. Wörter mit un sind nicht unbedingt was Positives. Unrat, Unfall, unrasiert, ungeheuerlich, unfähig. Schlimm ist auch das Wort ungetauft. Und Unglaube, das klingt irgendwie auch nach einem kleinen Fehler im religiösen Bewusstsein. Wo bleibt das Positive? Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Sagen Sie mal einen positiven Satz mit un. Ich weiß, dass es auch unfassbar schöne und unglaublich einzigartige Momente geben kann. So wie auf dem Berg bei der Verklärung. Solche unfassbar schönen Momente, die die Lichtverhältnisse vollkommen verändern. Unwahrscheinlich hell kann es dann werden. Und vielleicht ändern sich ja in diesem Jahr auch die Lichtverhältnisse für uns. Wer weiß. Da gibt es eben nicht nur Licht aus, Licht an. Da gibt es nicht einfach nur Sonne da, Regen da. Da gibt es noch jede Menge Licht dazwischen. Verschattungen, Lichtpunkte und vielleicht auch den ein oder anderen Strahlmoment. Und was eben in diesem Dazwischen, im Zwischenraum von Glaube und Unglaube steckt, das halten wir uns einen kleinen Augenblick vor Augen. In diesem Zwischenraum von Gehaltensein und Haltlosigkeit, da sehne ich mich danach, weil doch alles eigentlich noch ganz anders sein könnte. Da halte ich es tatsächlich auch immer noch manchmal für möglich, dass sich die Welt vollkommen erneuert. Und da in diesem zwischen Vertrauen und Vertrauenslosigkeit, irgendwo zwischen der Absicht, alles Gott zuzutrauen und alles selber machen zu wollen, da wird's eigentlich spannend. In diesem Zwischenraum, da habe ich jede Menge Wünsche, jede Menge Herzenswünsche. Ja, der Glaube hat ja auch mit dem Herzen zu tun, Glauben, das Herz geben. Also der Glaube ist kein Wunschkonzert des Herzens, er ist kein bloßes Wünsch dir was und trotzdem, er hat auch mit Wünschen und mit Wollen zu tun. Auch das umspült mein bisschen Glauben, der sich manchmal ganz schön aufplustert und der manchmal ganz schön verschämt in der Ecke hockt. Die Wünsche und der Glaube. Mit den Wünschen ist das so eine Sache. Am Anfang des Jahres sind Ihre Wünsche wahrscheinlich noch ganz schön wach und knackig. Da gibt's übrigens so eine App auf meinem Handy, eine App fürs Bewusstsein und für die Wachsamkeit. Und diese App, die hat mir empfohlen, ich nutze die aus beruflichen Gründen schon allein, die hat mir empfohlen, 30 Wünsche aufzuschreiben. 30 Wünsche. Das ist viel. Aber keine Wünsche sind auch kein Weg. Also ich möge diese Wünsche aus unterschiedlichen Lebensbereichen auswählen. Ich soll dann darunter einen Wunsch finden, mit dem sich auch andere Wünsche leichter realisieren lassen, wenn der in Erfüllung geht. Und dann soll ich mir einen Wunsch aussuchen, der mich aus meiner Komfortzone lockt. Und schließlich, ab jetzt wird's schwierig, einen Wunsch, der an ein Wunder grenzen würde, wenn er sich erfüllt. Und jetzt würde ich gern mal wissen, welcher Wunsch hat sich bei Ihnen erfüllt, der an ein Wunder grenzen würde? Weihnachten war dazu ja die beste Gelegenheit. Da haben Sie wahrscheinlich hin und wieder die Frage gestellt, was wünschst du dir? In der Familie, bei Freunden, bei der Nachbarin. Und die Eltern fragen die Kinder und die Kinder fragen die Eltern und die Großeltern. Und ich mache das auch. Ich frage auch meine Kinder, wo sind eure Wunschlisten, liebe Kinder? Und dieses Mal haben die lieben Kinder geantwortet im Teenageralter, du kennst uns jetzt seit 13 und 14 Jahren. Du kennst uns jetzt so gut und du weißt immer noch nicht, was wir uns wünschen. Dann kann dir auch niemand mehr helfen. Wunschzettel gibt's dieses Jahr nicht mehr. Manchmal muss man aber doch diesen einen Wunsch, dessen Erfüllung an ein Wunder grenzen würde, den muss man manchmal aber doch aus der Tiefe des Herzens herausschreien. Eine Art Urschrei. Nicht als Losung, nicht als Formel. Und man muss darauf setzen, dass einer diesen Schrei hört. Weil der eben weiß, aus was für einer tiefen Macht und Ohnmacht zugleich dieser Wunsch sich Bahn bricht. Der Wunsch des Vaters, der geht durch Mark und Bein. Hör mir zu. Na klar, die Erfüllung dieses Wunsches hilft doch, wo ich nicht mehr glauben kann. Diese Erfüllung grenzt an ein Wunder. Klar, es wäre auch ein Wunder, wenn er schon einmal darauf setzen könnte, dass der Alltag mit einem Kind, das so sehr andere Bedürfnisse hat, wenn dieser Alltag doch ein Stück leichter werden würde. Ein bisschen heilvoller, ein bisschen aussichtsreicher, ein bisschen weniger prekär und weniger belastet. Wie viele gemeinsame Jahre waren das schon mit diesem Jungen zusammen? 10? 15? 20? Man weiß es nicht genau. Und die Sorge um dieses Kind, um diesen Jungen, sie ist niemals weniger geworden. Es war nervenzehrend, das war sinnraubend. Hört das nie auf. Es ist das Ende des Lebens, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sagt die Mutter der schwer mehrfach behinderten Tochter Lotte. Und sie schreibt in ihrem Buch über die Zeit mit ihrer Tochter, dass Lotte im Rollstuhl sitzt und nicht spricht und permanent Hilfe braucht. Damit kann ich gut umgehen. Mich schränkt aber das System drumherum ein und das Verhalten von Lotte, wo auch immer das herkommt, dieses Schreien, das ist nachts und auch tagsüber manchmal so unerträglich, dass wir froh sind, wenn dann die Einzelfallhilfe kommt und am Wochenende mal was mit Lotte allein macht. Der größte Wunsch, den könnte Lottes Mutter selbst immer nur wieder herausschreien, wenn sie die Kraft dazu hätte und die nicht viel nötiger bräuchte für ihren Alltag. Der größte Wunsch von Lottes Mutter, ein Leben in einer gemeinsamen Welt, in der man es gemeinsam aushalten kann. Und noch ein bisschen mehr als das. Nein, nicht einfach Knips, Licht an, Licht aus und alles ist gut. Es ist noch viel mehr und noch ganz anderes als das. Aber das können Sie alles selber nachlesen bei Lottes Mutter, Julia, die darüber geschrieben hat. Das Wünschen und die Herzenswünsche, die haben damit zu tun, dass das Leben etwas leichter, etwas geheilter, etwas tragbarer wird für Kind und Eltern und alle, die damit zu tun haben. Da irgendwo dazwischen, zwischen immer wieder neu hoffen und immer wieder alle Hoffnung aus der Hand schlagen lassen. Wer oder was hilft in diesem Dazwischen? Antwort: Zunächst einmal die Mitarbeiter Jesu. Das denken Sie. Sie wissen nämlich, wie es geht, diese Mitarbeiter Jesu. Sie können in Jesu Namen heilen. Oder können Sie doch nicht? Können Sie nicht. Das ist Ihr Problem. Besser gesagt, Jesus hat ein Problem. Ein Mitarbeiterproblem. Und deshalb hat er auch nicht die beste Meinung von Ihnen. Er staucht Sie zusammen. Er sagt ihnen, dass ihr Handlungserfolg gegen Null geht. Gescheitert sind sie. Und überhaupt ist die Erfolgsbilanz der Jünger im Markus-Evangelium ziemlich eine Kette des Scheiterns. Wie lange muss er das noch ertragen, stöhnt Jesus. Und das nicht nur einmal. Selbst nach der Auferstehung, als er zu seinen verschreckten Jüngern in einem Haus geht, durch die Wand geht und sie dann dort sitzen sieht, da schimpft er mit ihnen, dass sie so kleingläubig und verängstigt gewesen sind. Und die Jünger haben sich dann wahrscheinlich daran erinnert gefühlt, wie das da war, als sie auf dem Galiläischen Meer waren, im Sturm und als sie schrien. Und als Jesus gesagt hat, ihr seid so ein kleines Karo, so kleingläubig. Wer also hat das Problem? Jesus mit seinem Team oder das Team mit Jesus? Wer auch immer das Problem mit wem hat, man kann Probleme auch anders sehen. Und zwar so. In diesen Geschichten wird eins nicht unter den Teppich gekehrt. Wenn man scheitert. Was fehlgelaufen ist, das wird nicht heimlich in die Ecke geschoben, sondern es wird angesehen, es wird benannt, vor allem Ärger. Ja, auch das. Und das ist sympathisch. Mich erinnert das an alle, die neue Ideen in Gemeinden tragen wollen. Und die mit der Idee auch mal gegen die Wand laufen, auch mal scheitern. Und das ist Teil des Programms. Wir lernen aus Fehlern. Wir lernen nicht aus Erfolgen. Wir lernen, wenn wir scheitern. Und dann? Wie gehen wir dann damit um? Diese Frage trifft die Mitarbeiter Jesu. Und sie stehen noch für etwas anderes in diesem Dazwischen, zwischen Gott alles zutrauen und Gott nichts machen lassen, sondern alles selber machen lassen. Das haben sie mit ihrem schreienden Vater, mit diesem schreienden Vater gemeinsam. Die Jünger sind nämlich in meinen Augen zwischen Gottvertrauen und vollem Risiko und allem Vertrauen verlieren irgendwo dazwischen ganz schön an der Kante. Sie sind an den Kanten und Ecken des Lebens. Da wagen sie sich hin an diese Kanten und Ecken des Lebens, da wo es wirklich schwierig wird. Ein krankes Kind heilen zum Beispiel. Da sind sie bereit, etwas zu riskieren, radikal in Verantwortung zu gehen. Und ganz kühn betreten sie unbekanntes Gebiet. Das kann vor die Wand gehen. Jeder, der an die Kante geht, kann auch vor die Wand gehen. Aber das ist nun mal so mit Kantenarbeitern. Sie machen es sich nicht bequem in ihrer Komfortzone, sondern sie gehen an den Rand. Auch an den Rand des Mainstreams vielleicht. Ihr bisschen Komfort hatten die Jünger schon längst hinter sich gelassen. Sie waren wirklich am Rande des Mainstreams. Und Jesus hat sie ja gerade ausgewählt, weil er genau solche Menschen brauchte, die Komfortzone hinter sich lassen. Und er schließt mit ein, dass seine Mitarbeiter dabei auch scheitern können. Zwischen Gott alles zutrauen und alles selber machen wollen. Wir stehen auch an der Kante. Wir stehen an der Kante der 20er Jahre. Wir haben jede Menge Projektionen und Prognosen im Kopf und jede Menge Analysen und richtige Nachrichten und Fake News. Und die gehen alle wie Blitz und Donner auf uns ein. Solche Zeiten nannte Martin Luther übrigens das beste Wetter für Gottvertrauen. Und wahrscheinlich ist es auch das beste Wetter für Kantenarbeiter. Nein, so kann ich nicht arbeiten. Das mag vielleicht der eine oder andere Mitarbeiter Jesu gesagt haben. So kann ich nicht arbeiten. Wo bleibt das Positive? Wo bleibt ein bisschen Sicherheit unter meinen Füßen? Wo bleibt die Gewissheit, dass mir nicht ständig der Boden schwankt und dass ich nicht ständig an die Wand laufe? Etwas mehr Sicherheit bitte in verunsicherten Zeiten. Das alles steckt in der Frage, die die Jünger sagen, warum haben wir das nicht geschafft? Da spart sich Jesus alle möglichen klugen Fehleranalysen. Er spart sich auch Schuldzuweisungen. Er sagt auch nicht, beim nächsten Mal macht ihr es so und so. Aber er geht nochmal genau in diesen Zwischenraum. In diesen Zwischenraum zwischen Gottvertrauen und alles selber machen wollen. Und dazwischen sind zwei Dinge. Gebet und Fasten. Ich gebe zu, das Fasten, das ist in der Zeit der Übertragung des Textes, wie wir ihn gerade heute gehört haben, irgendwann weggefallen. Irgendwann hat ein Abschreiber das Fasten nicht mehr mit abgeschrieben. Dabei ist das so wichtig, Fasten im Sinne von mit leichtem Gepäck gehen, sich auf das Wesentliche konzentrieren und sich von dem Schweren lösen. Und da ist das Gebet. Das Gebet ist dieser Zwischenraum. Den eigenen Wünschen, dem Kreisen, um sich selbst dann auch mal eine Atempause geben und mal auf Gott warten. So wie an der Bushaltestelle vielleicht. Mal Luft holen und mal abwarten, was Gott zu sagen hat. Und dann wartet Gott, dann wartet sie ja genau, gerade da auf dich. Und dann kommst du mit ihr ins Gespräch. Und dann sagt Gott, du, ich kenne deine Wünsche. Mehr als 30. Und ich kenne deine Ecken und Kanten und ich kenne deine Wenns und Abers und ich kenne deine Grenzen ganz besonders gut. Und ich sehe noch mehr in dir. Ich sehe, wie du dein Herz verschenkst, ohne Angst, es zu verlieren. Und ich sehe, wie du damit die Lichtverhältnisse änderst um dich herum. Und ich sehe das alles, wie du das tust und was du tust und wer du bist. Und dann sitzt ihr noch eine Weile dort in dieser Bushaltestelle und ihr lasst das mal nachklingen. Und dann schaut Gott vielleicht aus dem Häuschen heraus und sagt, sieht aus wie bestes Wetter für deinen Glauben da draußen. Und um das eine nochmal klarzustellen, ich werde nicht nur deine Liebsten, ich werde nicht nur deine Nächsten heilen, meine Arme reichen noch weiter, weiter. Als du meinst. Und der Friede Gottes, der all unseren Zweifel und unser Vertrauen umfasst, bewahre euch Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.